Sorry.
Die Techniker, ich sage euch, die haben ja Aufwand, die machen das super. Meistens merkt man ja gar nichts von Technik. Das ist genau das, was soll passieren. Aber man sieht auch, was für Arbeit hinter der anderen passiert.
Das ist grossartig. Danke euch vielmals, Technik, für was ihr da macht. Matthäus 6. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht sein wie die Heuchler, die gern in den Synagogen und an den Straßenecken stehen und beten, um sich vor den Leuten zu zeigen. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon gehabt. Wenn du aber betest, so geh in dein Kämmerlein und schließ die Tür zu und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist, und dein Vater, der in das Verborgene sieht, wird dir's vergelten. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht viel plappern wie die Heiden, denn sie meinen, sie werden erhört, wenn sie viele Worte machen. Darum sollt ihr ihnen nicht gleichen, denn euer Vater weiß, was ihr bedürft, bevor ihr ihn bittet. Darum sollt ihr so beten: Unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldnern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Denn wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, so wird euch euer himmlischer Vater auch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, so wird euch euer Vater eure Verfehlungen auch nicht vergeben. So weiter. Text von heute. Ich werde euch ein Bild zeigen. Hast du gern versehen. Vor ja, schon manchem Jahr, nachdem ich mein Studium abgeschlossen habe, habe ich gedacht, ich würde gerne einfach eine Reise machen. Eine kleine Reise, einfache Reise. Bei uns, in Wattenwil, wo ich gewohnt habe, ist der Pilgerweg vorbeigegangen. Und dann haben wir wieder Pilgerer gesehen, bei uns vorbeilaufen. Und ich habe gedacht, ich würde gerne einfach mal diesen Weg laufen. Diesen Weg nachgehen und schauen, wo er mich herführt. Ich habe kurz das gemacht, 10 Tage, bis Genf, das war mein Ziel gewesen. Und das war ein grossartiges Erlebnis. Ich habe einen kleinen Rucksack gepackt, ein paar gute Schuhe, ein bisschen Geld mitgenommen und dann bin ich losgelaufen. Und es ist ja spannend, der Weg, der führt immer an verschiedenen Orten vorbei, wo man sonst nicht vorbeikäme. Ich habe mir ganz bewusst Zeit nehmen, ich habe ein Buch mitgenommen, ich habe ein Tagebuch geschrieben unterwegs. Ich habe ganz bewusst auch Zeit mit Leuten verbringen, für Leute kennenzulernen, die ich sonst auch nie hätte kennengelernt. Und so bin ich den Weg gelaufen. Am Abend habe ich irgendwo eine Pilgerherberge gesucht oder ein Bed and Breakfast dort übernachtet. Und so bin ich den Weg gegangen, Schritt für Schritt. Und das klingt jetzt vielleicht sehr schön. Es hat ganz so mühsame Erlebnisse gegeben. Also ich weiss, es hat einige so Momente gegeben, es war mir einfach langweilig gewesen. Nicht gewusst, was machen, da laufe ich einfach. Es hat so Momente gegeben, wo mir die Füße wehtan, es hat langsam Blattern gegeben und wir müssen schauen, wie macht man das, kann ich es weitermachen, das Laufen. Wetter ist mir ausgesetzt, es hat geregnet, hat es verregnet. Einmal haben wir einfach keinen Platz gefunden, zum übernachten. Dann haben wir weiter müssen laufen oder umkehren. Also auch sehr herausfordernde Momente, aber insgesamt sind wir ich und ein Kollege nach 10 Tagen in Genf angekommen. Ich habe noch einmal in Genf übernachtet, habe dann noch ein bisschen die Stadt angeschaut vom Calvin und bin dann in den Zug eingestiegen, so wie ihr es hier drauf seht, hat uns unseren Weg vorbeigeführt. Und dann, als ich in den Zug eingestiegen bin, bin ich innerhalb von 2 Stunden den ganzen Weg retour an all diesen Stationen vorbeigeschossen. Und ich habe nicht mit dem gerechnet, aber ich habe dann gesehen, all die Stationen, wo ich vorbeikomme, an dort habe ich zu Mittag gegessen, da habe ich übernachtet, hier habe ich mit dieser Person geredet und dran vorbeigeflogen und nach 2 Stunden bin ich wieder am Ausgangspunkt gewesen. Wir sind durch das Unser Vater der Tür gelaufen. Schritt für Schritt über die letzten Monate. Wir haben uns viel Zeit gelassen, für das, die Stationen zu erkunden, für zu schauen, wie sieht das aus, wie schmeckt das, wie erlebt man die verschiedenen Stationen, was gibt es dort. Viele Details angeschaut. Und heute kommen wir zum Schluss von dem Unser Vater und wir steigen noch einmal in einen Schnellzug ein und rasen all diesen Stationen vorbei. Und vielleicht kommt nach der ein oder andere Ort bekannt vor, denke, ah ja, das habe ich schon gesehen, das habe ich noch gehört. Da müssen wir noch mehr sagen dazu. Nein, können wir nicht, wir rasen einfach dadurch. Und das Schöne an dem ist, man bekommt plötzlich auch wieder eine neue Perspektive. Wenn man schnell dadurch geht, merkt man plötzlich, da hängen ganz viele Sachen zusammen, die man manchmal verliert, wenn man sich in Details konzentriert. Und das wollen wir heute machen. Das Unser Vater, das kann man langsam, da kann man schnell dadurch. Was man nicht kann, man kann nicht hinter sein, dadurch. Man kann nicht einfach in den Zug steigen und alles rückwärts machen. Aber der Augustin, Kirchenvater aus dem 4. Jahrhundert, sagt, genau das ist aber unser Problem als Menschen. Wenn wir beten oder wenn wir unser Leben leben, dann haben wir einen Hang dazu, dass wir Prioritäten oftmals gerade verkehrt angehen. Also, dass wir Prioritäten den letzten Weg machen und die Menschen und die Sachen, die vielleicht wichtig sind, nehmen wir am Schluss und Gott, der vielleicht ganz am Anfang ganz wichtig soll sein, tun wir auch wieder am Schluss. Dafür kommen ganz viele kleine Sachen, die vielleicht nicht so wichtig sind, die nehmen wir am Anfang. Also, der Augustin hat gesagt, wir Menschen haben einen Hang dazu, Prioritäten falsch zu ordnen. Und wenn wir jetzt dass unser Vater würde rückwärts beten, dann merken wir, es kommt eine andere Botschaft über. Das würde vielleicht so tönen. Meine Versuchungen komme ich wie nicht so zurecht, den Schlag damit. Mit meinen zerbrochenen Beziehungen weiss ich nicht, was machen. Und mit meinen Finanzen scheinen mich manchmal fast zu erdrücken. Dabei probiere ich doch, ein guter Christ zu sein. Probiere meine Beziehung mit Gott gut zu leben, gehe in die Gemeinde, mache doch all das, was man sollte. Vater, hilf du mir. Du musst mir doch helfen bei dieser Sache. Also wenn man zu unserem Vater rückwärts betet, da kommt eine ganz andere Botschaft daher. Und darum fordert uns das Gebet auf, unsere Prioritäten zu ordnen. Vielleicht könnte man das mit so einem Brunnen vergleichen, vielleicht kannst du uns das zeigen. Zu unserem Vatergebet, das ist so wie ein Brunnen, der von einer Schale das Wasser in die nächste fließt. Und wenn wir jetzt das Gebet hinter sie beten, dann wäre es so, als ob wir die grosse Schale zu oberst herentun und dort, wo das Wasser raus sprudelt, kommt ganz zu unterst her. Es würde irgendwie leer bleiben, die verschiedenen Schalen. Ich habe ein längeres Zitat von N.T. Wright, das das auf eine ganz eindrückliche Art beschrieben hat. Ich lese das lesen hier. Als Jesus den Menschen die frohe Botschaft verkündete, gab er ihnen ein Gebet mit auf den Weg. Also zu unser Vater meint er hier. Unsere Berufung besteht nicht nur darin, an die frohe Botschaft zu glauben. Es geht darum, Menschen der guten Nachricht zu werden. Und das können wir nicht erreichen, indem wir uns einfach anstrengen. Wir können es nur durch Gebet erreichen. Ich habe das Gefühl, dass das Vaterunser nicht nur eine Liste von Schlüsselthemen ist, es ist eine Liste von Prioritäten. Wenn wir es auf die richtige Weise durchbeten, schafft jede Bitte einen Kontext für die nächste. Wenn wir also dieses Gebet beten und es in der richtigen Reihenfolge beten, können wir die gute Nachricht nicht nur kennen und glauben, sondern selbst Teil davon werden. Es ist ganz viel drin in diesem Zitat. Vielleicht kannst du uns das nächste Bild zeigen. Das Bild vom Brunnen, habe ich den Eindruck, das fasst das auf eine ganz schöne Art zusammen. Oben nachher haben wir das Wasser, das raussprudelt in der ersten Schale. Und dann die zweite Schale, wo das Wasser auffährt. Und die dritte Schale, wo das Wasser wieder auffährt. So ist die Reihenfolge in der rechten Ordnung. Und wenn wir zu unserem Vater beten, dann hilft es uns, unsere Prioritäten richtig zu ordnen. Und ihr werdet merken, es kommt eine ganz andere Botschaft über. Und ich werde jetzt Schritt für Schritt oben angefangen, noch einmal durch unser Vater durchgehen. Und zwar stellt uns, dass unser Vater als erstes ein Gegenüber vor. Also im unser Vater da wird jemand uns präsentiert, das Gegenüber. Und das Gegenüber, das ist nicht eine anonyme Macht, die man gar nicht so kennen kann. Das Gegenüber ist aber auch nicht so wie vielleicht bei den alten Griechen, so ein Götterhimmel, wo ganz viel Intrigen und Machtkämpfe sind. Das Gegenüber ist aber auch nicht einfach eine starre Pyramide, wo Gott irgendwo zu oberst an der Pyramide sitzt und oben runter schaut. Jesus hat uns vorgestellt, wer das Gegenüber ist. Und es ist das Gegenüber, wo er sagt, es ist voll Gnade und voll Wahrheit. Der Johannes sagt sogar, das Gegenüber ist Liebe, im Begriff von der Liebe. Jesus hat uns das Gegenüber vorgestellt als der himmlische Vater. Der himmlische Vater ist das Gegenüber. In Jesus ist es verkörperte Liebe. Im Heiligen Geist ist es gegenwärtige Liebe. Der himmlische Vater ist das Gegenüber. Und wenn wir bei diesem Bild hier bleiben, könnte man sagen, er ist die Quelle. Von dort sprudelt es. Von dort fließt es. Es geht also hier zuerst darum, in der ersten Schale, in der ersten Priorität, dass der himmlische Vater eine Beziehung zu uns gestalten und leben will. Also Beziehung von Gott zu uns, das ist die erste Priorität, das ist die erste Schale, das ist die Quelle. Und am Kreuz, da kommt die Liebe am deutlichsten zum Tragen. Hier sehen wir die Liebe, die Gott ausgossen hat für uns. Jetzt denkst du vielleicht, ja, ist die Beziehung von uns zu Gott weniger wichtig? Ist die Beziehung von uns zu unserem Umfeld weniger wichtig? Nein, es ist nicht weniger wichtig. Aber am wichtigsten ist nicht die Beziehung von uns zu Gott oder von uns zum Umfeld, sondern die von Gott zu uns. Und von dort kommen wir dann zur zweiten Schale, zur zweiten Priorität. Die Frage ist nachher, nachdem dass die Liebe von Gott ausgossen ist, was machen wir damit? Wie fangen wir so auf? Wie antworten wir darauf? Und hier lehrt uns unser Vater, dass unsere Beziehung zu Gott drei Dimensionen hat. Sein Name soll geheiligt werden. Es ist Anbetung. Er soll erhoben werden. Er soll einen besonderen Platz in unserem Leben einnehmen. Sein Reich soll kommen. Es ist bitte darum, komm du in jeden Winkel von dieser Welt und in unser Herzen hinein. Das ist die Fürbitte. Komm du Gott zu uns. Und gleichzeitig ist es auch wieder ein Loslassen und ich sage, aber es ist nicht mein Wille, sondern dein Wille, was soll geschehen. Es ist auch wieder die Hingabe. Anbetung, Fürbitte, Hingabe. Also in diesem Spannungsfeld, da bewegt sich unsere Gottesbeziehung und unser Vater leitet uns an, in diesem Spannungsfeld zu leben. Das ist die zweite Schale, die zweite Priorität, unsere Antwort auf die ausgossene Liebe. Ihr seht hier interessanterweise, sind diese drei Aspekte alle im Passiv geschrieben. Also das heisst nicht, ich heilige deinen Namen, ich bringe dein Reich, ich sorge dafür, dass dein Wille geschieht, sondern es ist alles im Passiv geschrieben. Also dein Wille soll geschehen, dein Name soll geheiligt werden. Man nennt das ein Passivum Divinum, ein göttlicher Passiv. Es ist am Schluss Gott, der das bewirkt. Unsere Aufgabe ist dort, dem nicht im Weg zu stehen, sondern Platz machen, dass Gott das in unseren Herzen kann bewirken kann. Also ihr seht, Gottes Liebe ausgossen, fließt in die zweite Schale. Dort ist unsere Antwort, wie reagieren wir darauf. Und von dort aus kommen wir in die dritte Schale. Und ihr merkt, jetzt, nachdem wir wissen, Gottes Liebe ausgossen, wir leben in einer lebendigen Beziehung mit dem Gott, kommen wir mit einer ganz anderen Herzenshaltung an die Beziehung zur Erde, an die Beziehung zu unserem Umfeld. Wir müssen nicht mehr so tun, als einfach alles okay ist. Man muss nicht Gott vorgeben, wie gut dass wir sind. Er kennt ja uns. Er ist ja der himmlische Vater. Er weiß es. Man kann auch ganz ehrlich sein mit Gott und sagen, schau mal, da ringe ich mit Finanzen, da bin ich eng drinnen. Das tägliche Brot auf den Tisch kommt, ist überhaupt nicht garantiert. Meine Schuld, unsere Schuld, zu vergeben, die zerbrochenen Beziehungen untereinander, die tun weh. Ich weiss nicht, wie ich umgehe damit. Die Versuchung, wo ich jeden Tag damit konfrontiert bin, die weiss ich nicht, wie ich umgehe. Ich gehe wieder um. Vater, ich gehe es dir her. Und ihr seht hier wieder hier, es sind Bitten. Gib uns unser tägliches Brot. Vergib uns unsere Schuld, wie wir auch Schuld vergeben. Führe uns nicht in Versuchung. Es sind Bitten und gleichzeitig entzieht es uns nicht aus der Verantwortung. Gleichzeitig sind auch wir gefordert, Verantwortung zu übernehmen, dass Brot auf dem Tisch ist, dass Schuld vergeben wird, dass wir mit der Versuchung können gut umgehen können. Der himmlische Vater, der seine Liebe ausgießt, wir, die unsere Beziehung zum Himmel gestalten und wir, die unsere Beziehung zu unserem Umfeld, zur Erde gestalten. Das sind die drei Prioritäten. Die Frage ist jetzt, was ist das Ziel? Wo führt das her, wenn wir dem Leitfaden von dem unser Vater nachgehen? Wir lesen in der Bibel gern wieder das Ziel vom Leben mit Gott. Ist Leben. Leben in Fülle, ewiges Leben, das weit über das Leben hier ausgeht, aber es ist auch richtiges Leben, das hier vor dem Tod anfängt. Also Leben ist gegen das Ziel von unserem Vater. Können richtig leben, können aufleben. Manchmal führt das durch ein Todestal durch, manchmal führt das beim Kreuz vorbei und gleich das Ziel ist, Leben, ewiges Leben können aufleben, aufschnaufen. Jemand, der das auf eine eindrückliche Art für mich vorgelebt hat, ist der Bruder Lorenz. Ich weiß nicht, ob ihr ihn kennt. Er hat im 16. Jahrhundert gelebt. Als ich bin pilgern, habe ich ein kleines Büchlein von ihm gelesen, habe das mitgenommen, habe das unterwegs gelesen. Also es ist noch so ein kantiges Büchlein, so wie jedes Büchlein, das im 16. Jahrhundert geschrieben ist. Man muss ein bisschen den Draht finden dazu. Aber er war einer, der das Gebetsleben auf eine eindrückliche Art gelebt hat. Der Bruder Lorenz war eigentlich Soldat. Hat im 30-jährigen Krieg gedient, hat nachher seine Aufgabe dort abgegeben und ist in Paris in ein Kloster gegangen. Und war dort zuständig für die Küche. Also war der Küchenchef, eine ganz strenge, herausfordernde Aufgabe. Und er war aber einer, in der Kirche tut man oftmals Gebet und Arbeit trennen, also Ora et Labora. Beides hat seinen Platz. Und der Bruder Lorenz war einer, der die zwei Sachen ganz bewusst kombiniert hat und gesagt, ich will meine Arbeit ins Gebet nehmen und ich will mein Gebet auf die Arbeit hernehmen. Und ich habe hier wieder ein längeres Zitat, das ich zeigen will. Der Bruder Lorenz hat gesagt, er sei bei seiner gewöhnlichen Arbeit viel näher mit Gott vereinigt, als wenn er diese verlasse, um sich eigens zur Vereinigung mit Gott im Gebet abzusondern. Unsere Heiligung bestehe nicht in Veränderung unserer Werke, sondern darin, dass wir um Gottes Willen verrichten, was wir für gewöhnlich um unser Selbstwillen tun. Also, hier ist einer, der sagt, wenn er in der Küche am Kochen ist, dann erlebt er Gott eigentlich mehr, als wenn er sich ins Gebet zurückzieht. Das ist eine Herausforderung für mich. Und gleich zeigt es etwas von dieser Herzenshaltung. Unser Vater verändert uns. Es prägt uns, es macht uns zu anderen Menschen, solche, die eben auch im Alltag immer eigentlich in Gegenwart von Gott sein können. Ich schließe die Predigt abschließen und will nochmal schnell einfach zurückgehen. Leben, ewiges Leben, richtiges Leben, das hier anfängt und weit über den Tod ausgeht, das ist das Ziel. Dorthin will uns das unser Vater führen. Und Schritt für Schritt führt uns das unser Vater dorthin. Geht dort durch die ganz schwierigen Aspekte dadurch. Und wenn wir das unser Vater nicht einfach nur nachbeten, sondern wenn wir das unser Vater zu unser Vater machen, also unser Gebet danach formulieren, dann verändert das uns. Und darum habe ich euch ein kleines Handout gegeben. Und ihr seht, und das ist eigentlich Quintessenz, ein Leitfaden und er aber gäng wieder die Möglichkeit für das, wo vorher ist gesagt worden, in eigenen Worten zu fassen. In dem Zusammenhang, wo ich gerade bin, mit den Herausforderungen, wo ich drinnen stehe, aber zu unser Vater ging wieder in eigenen Worten zu fassen. Und ich möchte zum Schluss das unser Vater vorlesen und ich würde überall, wo Lücken sind, einen Moment Pause machen. Einen Moment von Stille, wo wir vielleicht im Stillen eigene Worte fassen können. Und dann gehen wir zum Nächsten. Und so wie wir das unser Vater wie nochmal im Schnellzug der Tür gehen. Unser Vater im Himmel. Dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldnern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Amen. Gehört das Zwischenstück.